Der See Genezareth ist das berühmteste, bekannteste und beliebteste Gewässer der Welt. Er ist eigentlich kein Meer, sondern Israels größter Süßwassersee. Im Laufe seiner Geschichte hat er verschiedene Namen erhalten, darunter See von Genezareth, Meer von Tiberias und Tiberiassee. Im Jahr 1986, während einer schrecklichen Dürreperiode, sank der Wasserspiegel hier in Israel dramatisch und legte ausgedehnte Schlammflächen frei. Zwei Brüder, Moshe und Yuval Lufan, sahen dies als eine einmalige Gelegenheit, um nach verborgenen Schätzen zu suchen. Als sie am zurückweichenden Ufer des Sees suchten, stießen sie auf ein Stück Holz, das aus dem Schlamm ragte. Als sie näher hinsahen, fanden sie einige antike Münzen und dann einige sehr alte Eisennägel. Als sie begannen, das Holz freizulegen, stellten sie zu ihrem Erstaunen fest, dass es die Form eines Bootes hatte, das vollständig im Schlamm in Ufernähe vergraben war. Archäologen wurden hinzugezogen und schon bald wurde mit einer Ausgrabung begonnen. Die Brüder hatten eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Sie hatten tatsächlich einen Schatz gefunden. Sie entdeckten das erste und einzige antike Schiff, das je im See Genezareth gefunden wurde. Es war 2000 Jahre alt und stammte aus dem ersten Jahrhundert, der Zeit von Jesus. Verfolge mit mir die emotionale und spannende Bergung des Bootes aus Galiläa. Und was noch wichtiger ist, die inspirierende Geschichte des berühmtesten Fischers, dessen Leben sich durch die Entdeckung des antiken Fischerbootes beleuchtet hat. Der See Genezareth befindet sich im Nordosten Israels und wird teilweise von unterirdischen Quellen gespeist, obwohl seine Hauptquelle der Jordan ist, der ihn von Norden nach Süden speist. Man braucht etwa 3 Tage, um die 53 Kilometer um den See herum zu wandern. Er ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit. Im Laufe der Jahrhunderte hat er den örtlichen Fischern reiche Fischgründe beschert. Das Nordwestufer des Sees Genezareth war vor 2000 Jahren das Zentrum der Fischsalzindustrie. Einheimische Fischer nutzten hier Boote und Netze, um die Fische zu fangen, die hier getrocknet und in verschiedene Teile des Römischen Reiches exportiert wurden. In den Küstenstädten wurde der Fisch gesalzen und für den Export in Körbe verpackt. Dann brachten die Fischer den Fisch auf Waggons von Maultieren zu Geschäften in Jerusalem oder zu einem Hafen, wo er auf Schiffe verladen und nach Rom gebracht wurde. Getrockneter Fisch aus Galiläa war eine Delikatesse für die römische Aristokratie. In der Antike waren Fischerboote ein fester Bestandteil des Lebens hier in Galiläa. Und jetzt wurde zum ersten Mal eines dieser Boote entdeckt. Die Bergung und Konservierung dieses Bootes stellte jedoch eine besondere Herausforderung dar. Erstens waren die vom Wasser ausgeweichten Hölzer so weich wie nasse Pappe, sodass es nicht möglich war, das Boot einfach aus dem Schlamm auszugraben. Zweitens hatte es geregnet und der Wasserspiegel begann zu steigen und drohte, die Baugrube zu überfluten. Und dann verbreitete sich das Gerücht, das Boot sei voller Gold und so musste die Ausgrabung Tag und Nacht bewacht werden. Was dann geschah, war bemerkenswert. Ein Marathon von Ausgrabungen rund um die Uhr begann, gegen das steigende Wasser des Sees Genezareth und gegen die Schatzsucher. 11 Tage lang arbeiteten Archäologen und Freiwillige Tag und Nacht daran, das Boot zu retten. Sie errichteten schnell einen massiven Deich um die Fundstelle, um zu verhindern, dass der See sie überflutet. Der Rumpf wurde mit Glasfasern verstärkt und dann mit einem Polyurethan-Kokon umhüllt, um ihn zusammenzuhalten. Unter dem Boot wurden Tunnel gegraben und die Seiten verstärkt. Dann wurde das Wasser in die große Grube gepumpt, das Boot an Land geschwemmt und mit einem Kran in ein Konservierungsbecken gehoben. In den nächsten 11 Jahren arbeiteten Spezialisten an dem Boot. Sie ersetzten das Wasser im Holz durch ein synthetisches Wachs, das in das Holz eindrang und das Holz stärkte, sodass es ausgestellt werden konnte. Und hier ist es. Das 2000 Jahre alte Galiläa-Boot aus der Zeit Jesu, ausgestellt im Yigal-Allon-Museum, im Kibbutz Ginozeron an der Küste von Galiläa. Es ist aus Holz, 8,3 Meter lang, 2,3 Meter breit und 1,3 Meter hoch. Mit dieser Größe hätte es bis zu 15 Personen befördern können. Boote wie dieses werden in den biblischen Berichten über Jesu Wirken in Galiläa mehr als 50 Mal erwähnt. 4 seiner Jünger waren Fischer, die in dieser Gegend arbeiteten und Boote wie dieses hier benutzten. Das Boot aus Galiläa ist vielleicht nicht genau das Boot, das Jesus und seine Jünger benutzten, aber es ist trotzdem ein wahrer Schatz, denn es gibt uns die Möglichkeit, viele Jahrhunderte zurückzublicken und uns vorzustellen, wie das Leben auf dem See Genezareth in den bedeutenden Tagen von Jesu Wirken aussah. Es war ein Boot wie dieses, das in einer langen stürmischen Nacht auf dem See Genezareth unterwegs war. Im frühen Morgenlicht hatten 4 Fischer ihre beiden Boote an den Strand gesetzt, ohne etwas von der stundenlangen Arbeit zu sehen. Sie zogen mehrere Wurfnetze aus den Booten und begannen, sie durch das Wasser zu werfen und zu ziehen, um die Netze von den Trümmern zu befreien. Einer der bärtigen, stark gebräunten Männern war eine recht imposante Erscheinung. Sein Name war Petrus, der Anführer der Gruppe. Er winkte einige seiner angeheuerten Männer heran und wies auf Stellen in den Netzen hin, die ausgebessert werden mussten. Er war nicht gut gelaunt. Petrus nahm Misserfolge nicht auf die leichte Schulter. Er war damit beschäftigt, die Boote auszuräumen und bemerkte zunächst nicht, dass sich eine große Menschenmenge am Ufer zu versammeln begann. Plötzlich sah er auf. Hunderte von Menschen standen da, in der Mitte ein Mann, den er zu erkennen glaubte und der zu sprechen begann. Ja, es war der Lehrer aus dem nahen Nazareth. Petrus sollte eine außergewöhnliche Begegnung mit Jesus haben. Eine Begegnung, die seine Welt auf den Kopf stellen würde. Für viele Menschen scheint es, als sei Religion in Ordnung für die Schwachen. Für diejenigen, die nicht alleine zurechtkommen. Manche Menschen brauchen einfach den Trost und die Gewissheit des Glaubens. Aber die Starken, die Sicheren und die, die es schaffen, nun, sie schienen ganz gut alleine zurechtzukommen. Religion scheint für sie nur etwas zu sein, das sie bremst. Heute lernen wir einen dynamischen, selbstständigen Menschen kennen, der sich die Frage stellen musste, muss man schwach werden, um ein Christ zu werden? Dieser Mensch war Petrus der Fischer. Wir treffen ihn am Ufer dieses Sees, des Sees Genezareth, nach einer langen, erfolglosen Fischernacht. Jesus kam dort an und begann, die Menge zu lehren. Petrus hörte zu, während er an seinem Boot arbeitete. Er mochte Jesus vom ersten Moment an, als sie sich trafen. Er war so anders als die Schriftgelehrten und Priester, die sich immer über irgendwelche Details des Gesetzes aufregten. Tatsächlich war er anders als fast alle religiösen Menschen, die Petrus kannte. Er schien hierher in die freie Natur zu gehören. Seine Haltung hatte etwas Kraftvolles an sich, das zu den Elementen passte. Die Menschenmenge am Strand wurde immer dichter. Die Leute im Hintergrund versuchten näher zu kommen und Jesus musste zurück ins Wasser gehen. Da drehte er sich um und fragte Petrus, ob er in sein Boot steigen könne. Der Fischer willigte gerne ein. Nachdem Jesus seine Rede beendet hatte, schlug er etwas ganz Unerwartetes vor. Lass uns angeln gehen. Er bat Petrus, mit dem Boot ins tiefe Wasser hinauszufahren und die Netze auszuwerfen. Petrus schaute Jesus erstaunt an und erklärte dann, wir haben die ganze Nacht hier auf dem See Genezareth gearbeitet und nichts gefangen. Die beste Zeit zum Fischen war immer nachts. Am helligsten Tag hat niemand viel gefangen, aber Petrus sah den ernsten Blick in Jesu Augen und sagte, wenn du es willst, werde ich die Netze auswerfen. Als der Fischer das Segel einstellte und den Bug seines Schiffes auf die Mitte des Sees richtete, saß er am Heck und ließ sich den kühlen Wind vom Wasser durch den Bart wehen. Er erkannte nicht, dass er hinaussegelte, um sein Schicksal zu begegnen. Dies sollte ein Wendepunkt in seinem Leben werden. Jesus hatte vor, Petrus zu bitten, sein Vollzeitjünger zu werden, sein Fischergeschäft aufzugeben und ihm auf dem Weg zu folgen. Und Petrus stellte Jesus vor ein besonderes Problem. Es ging nicht darum, dass Petrus keine Entscheidung treffen konnte. Petrus traf sie normalerweise sofort. Es war nicht so, dass Petrus vor Herausforderungen zurückschreckte. Er blühte in ihnen auf. Er würde sich mit jedem anlegen und jedes Hindernis auf sich nehmen. Das Problem war, dass der Ruf Jesu aus zwei Worten bestand. Folge mir nach. Und Petrus war alles andere als ein Nachfolger. Petrus war ein geborener Anführer, ein selbstbewusster Mann, ein Versorger. Er hatte es im Fischereigeschäft zu etwas gebracht. Er brauchte niemanden, der ihm die Hand hielt. Das Temperament des Petrus zeigt sich deutlich in seinen späteren Kontakten mit Jesus. Er wollte ein Mitspieler sein. Wenn Jesus auf dem Wasser ging, dann wollte Petrus auch auf dem Wasser gehen. Wenn Jesus ein Glaubensbekenntnis verlangte, war Petrus der Erste, der es abgab. Er war mutig, frech und direkt. Einmal, auf einem Berggipfel nicht weit von hier, wurde Jesus vor Petrus und zwei anderen Jüngern verklärt. Er erschien in göttlicher Herrlichkeit, zusammen mit Moses und Elia. Wie hat Petrus reagiert? Oh, es ist toll, hier zu sein, sagte er. Lass uns drei Tempel bauen, einen für jeden von euch. Bei einer anderen Gelegenheit, als Jesus von den Leiden sprach, die ihn erwarteten, nahm Petrus ihn beiseite und versuchte, ihn zurechtzuweisen. Wir lesen darüber in Matthäus 16, Vers 22. Fern sei es vor dir, Herr, dies soll dir nicht geschehen. Petrus verkörperte den starken, selbstbewussten Mann. Es war nicht so, dass er Jesus nicht bewunderte und liebte. Er war einfach kein Nachfolger. Schwache Menschen, bedürftige Menschen folgten ihm. Es schien so, als folgten sie Jesus einfach. Lahme wurden geheilt, Blinde wieder sehend gemacht, Gelähmte aufgerichtet. Diese Menschen wollten natürlich dem mächtigen, wundertätigen Christus folgen. Aber was ist mit Petrus? Als er auf dem See Genezareth hinaussegelte, stand er vor einer wichtigen Frage. Muss man schwach werden, um ein Nachfolger Christi zu werden? Viele Menschen stehen heute vor einer ähnlichen Herausforderung wie Petrus. Starke, autarke Menschen fragen sich, was Religion für sie bedeutet. Sie sehen, wie Menschen, deren Leben in die Brüche geht, in Gottes Armen zusammenbrechen. Sie sehen, wie die Verletzten und Zerbrochenen zu Gott kommen und sich erholen. Sie hören den Ruf, ihr elendes Leben zu Jesus zu bringen, ihre Lasten am Fuß des Kreuzes abzulegen. Für manche ist das in Ordnung, aber sie fühlen sich nicht besonders belastet oder gebrochen. Daraus schließen sie, dass Religion nichts für sie ist. Viele Männer haben diese Art von Reaktion. Sie sehen sich vor allem als Versorger. Sie wollen sich um das Geschäft kümmern. Sie wollen stark sein. Und dann kommt jemand daher und ruft dazu auf, mit all euren Problemen zu Jesus zu kommen. Nun, das wirkt passiv, unterwürfig. Es scheint wie Aufgaben. Sie können sich nicht vorstellen, dass das Ziel des Lebens darin besteht, dass sich jemand anderes um einen kümmert. Muss man schwach werden, um Christ zu werden? Das ist die Frage, vor der starke, sichere Menschen heute stehen. Und es ist eine Frage, vor der Petrus stand, als er auf dem See Genezareth hinaussegelte. Petrus ließ das Segel herunter, als sein Boot eine tiefe Stelle des Sees erreichte. Dann warf er das Netz aus, wie Jesus es angeordnet hatte. Es sank ins Wasser und füllte sich fast sofort mit Fischen. Es schien ein ganzer Fischschwarm zu sein. Petrus konnte seinen Augen nicht trauen. Er und sein Bruder Andreas zogen das Netz ein, aber es war zu schwer. Das Netz begann zu reißen. Sie mussten ihre Partner in einem anderen Boot herbeirufen, um ihnen beim Anheben des Fangs zu helfen. Petrus füllte das andere Boot, aber das Netz war immer noch prall gefüllt. Sie kippten Fische in ihr eigenes Boot, bis es tatsächlich zu sinken begann. Jetzt war Petrus wirklich überwältigt. Er kannte diesen See wie seine Westentasche. Er kannte sich mit dem Angeln aus und es gab keine Möglichkeit, am helligsten Tag so einen Fang zu machen. In der Nacht zuvor war an dieser Stelle nichts zu finden gewesen, aber hier hatte dieser Lehrer mit einem kleinen Vorschlag den Fang des Jahres gemacht. Er war ein außergewöhnlicher Mann, ein großer Mann. Der impulsive Petrus warf sich Jesus zu Füßen und sagte das Erste, was ihm einfiel. Geh weg von mir her, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus veränderte sein Leben mit einem einzigen Satz, und hier ist er. Von jetzt an, Petrus, wirst du Leute fangen. Das war die Aufforderung. Wie hat Jesus aus jemandem einen Jünger gemacht, der alles andere als ein Jünger war? Er hat ihm gezeigt, wie viel mehr er tun kann. Er hat seine Fantasie beflügelt. Er eröffnete Möglichkeiten. Zwei Bootsladungen Fisch haben das getan. Deshalb hat Petrus geantwortet, als Christus sagte: Folge mir nach, und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Lukas erzählte uns, dass Petrus, nachdem er seine Fischerboote ans Ufer gebracht hatte, alles stehen und liegen ließ und Jesus folgte. Christus hat eine besondere Botschaft für die Starken. Folge mir nach, und du kannst mehr erreichen, als du dir je erträumt hast. Ihr könnt mehr tun, nicht weniger. Hört euch den Segen an, den Paulus, ein anderer sehr starker Mensch, in seinem Brief an die Epheser in Epheser 3, Vers 20 geschrieben hat. Ihm aber, der unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder uns vorstellen können, nach seiner Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre. Zwei mit Fischen gefüllte Boote waren unermesslich mehr, als Petrus sich vorstellen konnte. Er war überwältigt von der Macht und der Erhabenheit Christi. Und so machte er sich mit ihm auf den Weg. Aber das war nur der Anfang der Geschichte. Das war nur der Anfang einer Reihe von Abenteuern, die Petrus' Leben verändern sollten. Dieser starke, autarke Mensch fühlte sich zu Christus hingezogen, weil er vor einer großen Herausforderung stand, ein Menschenfischer zu werden. Aber jetzt musste er eine sehr wichtige Lektion lernen, und es würde lange dauern, sie zu lernen. Petrus musste auf eine andere Art und Weise stark werden. Er musste auf eine andere Art kühn und mutig werden. Es reichte nicht aus, sich mit Christus zu verbünden. Die Kraft Christi musste auf irgendeine Weise in ihn eindringen. Diese Kraft, diese übernatürliche Stärke, diese spirituelle Stärke gelangte in Petrus' Herz und Seele. Christus hat ihn verwandelt, obwohl wir das erst deutlich sehen, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt ist. Ich möchte euch ein paar Beispiele für diese Verwandlung und für diese andere Art von Stärke geben. Starke, sichere Menschen neigen dazu, ohne sich zu ärgern, alles zu sagen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Sie denken nicht über die Konsequenzen nach. Petrus war sicherlich so, aber er war auch sehr impulsiv und neigte dazu, in ein Fettnäpfchen zu treten. Das sehen wir überall in den Evangelien. Aber lass uns Petrus später in der Apostelgeschichte in Jerusalem ansehen. Er wurde einmal vor einem jüdischen Rat gebracht, weil er im Tempel über Jesus gesprochen hatte. Dafür war er gerade im Gefängnis gewesen, und jetzt war er wieder dabei. Die jüdischen Beamten setzten ihre empörten Gesichter auf. Ihr habt Jerusalem mit eurer Lehre gefüllt, donnerten sie. Die Beamten waren sich sicher, dass sie diesen ehemaligen Fischer, der vor ihnen stand, einschüchtern konnten. Schließlich war es Petrus, der bei der Verhaftung Jesu mit den anderen Jüngern weggelaufen war. Und beim Prozess gegen Jesus leugnete er gegenüber einem Diener, dass er Jesus überhaupt kannte. Sie mussten nur Petrus' Impulse in die richtige Richtung lenken. Doch anstatt sich zu entschuldigen und zu versprechen, nicht mehr zu sprechen, antwortete Petrus ruhig: Wir sollten Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er fuhr fort, sie daran zu erinnern, dass sie Jesus vom Tod am Kreuz verurteilt hatten und dass Gott ihn von den Toten auferweckt und in den Himmel erhoben hatte. Mit dieser Behauptung endete Petrus: Wir sind seine Zeugen für diese Dinge. Die jüdischen Beamten wussten nicht recht, was sie tun sollten. Es war ein anderer Mann, der vor ihnen stand. Das war eine andere Art von Stärke, eine festere Entschlossenheit. Schließlich warnten sie Petrus und seine Gefährten erneut. Sie schlugen sie und schickten sie auf die Reise. Petrus freute sich, dass er im Namen Christi Schande erleiden konnte. Ja, dem Fischer war etwas zugestoßen. Wenn Petrus sprach, musste er vorher genau überlegen, was er sagte. Als Petrus nun sprach, wurden Tausende bekehrt. Petrus hatte zuvor eine andere Art von Mut bewiesen. Als Jesus seine Jünger warnte, dass sie ihn in der Stunde der Prüfung verlassen würden, antwortete Petrus in Matthäus Kapitel 26 in den Versen 33 und 35. Auch wenn alle um deinetwillen abfallen, ich werde es nie tun. Selbst wenn ich mit dir sterben muss, werde ich dich nie verleugnen. Und Petrus meinte diese Worte ernst. Er war bereit, wie ein Mensch für die Sache Christi zu sterben. Er war auch bereit, wie ein Mann zu kämpfen. Als die Soldaten im Garten Gethsemane eintrafen, zog Petrus sein Schwert. Als sie Jesus verhaften wollten, stürzte er sich auf ihn und hieb dem Diener des Hohepriesters das Ohr ab. Jesus musste ihm sagen, er solle seine Waffe weglegen. Aber dann, als Jesus sich wegschleppen ließ, war Petrus' Entschlossenheit verschwunden. Er rannte in der Nacht um sein Leben, zusammen mit den anderen Jüngern. Petrus war bereit, für Jesus zu kämpfen, aber er war nicht bereit, wegen Jesus verspottet zu werden. In derselben Nacht glaubte ein Dienstmädchen, Petrus zu erkennen und verspottete ihn als einen der galiläischen Anhänger Jesu. Andere schlossen sich an. Petrus fluchte wütend: Ich kenne den Mann nicht. Ehe er sich versah, verleugnete er den, der ihm alles bedeutete. Petrus dachte, er wäre derjenige, der in den schlimmsten Zeiten stark sein würde. Aber er knickte unter dem Druck ein, wie alle anderen auch. Wir haben also diese Kontraste zwischen Petrus vorher und Petrus nachher gesehen. Wir haben den Unterschied gesehen zwischen einem Mann, der sich für stark hielt, und einem Mann, der wirklich innere Stärke gefunden hat. Was hat also den Unterschied ausgemacht? Was ist mit Petrus passiert? Nun, um das zu verstehen, sollten wir uns sein Versagen ansehen. Nachdem er Christus verleugnete, musste Petrus einen guten Blick auf sich selbst werfen. Petrus war ein Macher, ein Beweger, ein Aufrüttler, ein sehr selbstbewusster Mann. Er war es nicht gewohnt, sich selbst genau anzuschauen. Aber jetzt musste er sich seinen Schwächen stellen, seiner Verwundbarkeit, und das ermöglichte ihm schließlich, sich für die Stärke zu öffnen, die Christus zu bieten hat. Es ermöglichte ihm, zu akzeptieren, dass er eine tiefere Art von Mut braucht. Die Liebe Christi brach durch. Sie gewann ihn für sich. Als der Heilige Geist am Pfingsttag ausgegossen wurde, empfing Petrus ihn von ganzem Herzen. Er war bereit. Der Stolz stellte kein Hindernis mehr dar. Er posierte nicht mehr. Er gab nicht mehr vor, der Selbstgenügsame zu sein. Er plädierte als derjenige, der in Not war. Wir bekommen einen Einblick in das, was Petrus in seinem ersten Brief gelernt hat. Hört euch an, was er in 1. Petrus 4, Verse 10 bis 11 schreibt. Jeder soll die Gabe, die er erhalten hat, dazu nutzen, anderen zu dienen und Gottes Gnade in ihren verschiedenen Formen treu zu verwalten. Wenn jemand redet, soll er es so tun, als würde er die Worte Gottes selbst sprechen. Wer dient, soll es mit der Kraft tun, die Gott zur Verfügung stellt, damit in allen Dingen Gott durch Jesus Christus gepriesen werden kann. Das war's, mein Freund. Diese Ermahnung ist wirklich ein Bild für das neue Leben des Petrus. Er hat sich nicht nur allein angestrengt. Er war sich des Geschenkes der Gnade Gottes, die in ihm wirkte, bewusst. Wenn er sprach, zählte nicht nur seine eigene Beredsamkeit. Es war Gottes Wort, das durch ihn zum Ausdruck kam. Wenn er diente, diente er mit der Kraft, die Gott ihm gab. Ist Petrus nach seiner Bekehrung ein schwacher Mensch geworden? Nein, ganz und gar nicht. Er hat eine widerstandsfähigere Kraft gefunden. Er hat einen tieferen Mut gefunden. Aber musste dieser starke Mensch erst seine Schwächen verstehen lernen? Sicherlich ja. Er musste erkennen, dass er es nicht allein schaffen konnte. Er musste erkennen, dass man nur mit Christus zusammen stark sein kann. Vorher war Petrus' Mut ein bisschen wie ein Blechpanzer, ein bisschen brüchig mit einem hohlen Echo darin. Danach war Petrus' Mut wie gehärteter Stahl. Muss man schwach werden, um ein Christ zu sein? Nein, aber man muss sich seine Schwächen eingestehen, um wirklich stark zu werden. Die mächtigste Persönlichkeit der Geschichte lädt dich ein, an seinem Leben teilzuhaben. Er möchte eine widerstandsfähigere Kraft in dich gießen, einen tieferen Mut. Die mächtigste und liebevollste Persönlichkeit der Geschichte will dich von innen heraus verändern. Aber ihr müsst zu ihm kommen und eure Not anerkennen, ohne Getue und ohne Anmaßung. Ihr müsst so kommen, wie ihr seid. Schließen wir uns jetzt Petrus an und folgen wir dem großen Ruf Christi. Folge mir nach, während wir beten. Lieber Vater, danke, dass du uns zeigst, worum es bei echter innerer Stärke geht. Wir wollen all das werden, was du uns zugedacht hast. Aber wir können es nicht allein schaffen. Wir werden stolz und brüchig, weil wir uns nur auf unsere eigene Kraft verlassen. Deshalb kommen wir zu dir und erkennen, dass selbst in unserer Stärke eine Schwäche steckt. Wir bitten dich im Namen Jesu, unseres Erlösers. Amen. Die Geschichte von Petrus und seiner Begegnung mit Jesus Christus zeigt, wie Gott Menschen mit echtem Mut in Berührung bringt. Er durchdringt unsere Anmaßung und unseren Stolz. Die Beziehung zwischen Jesus und Petrus ist nur ein Beispiel für viele Begegnungen im Evangelium, bei denen Jesus auf die Bedürfnisse einzelner Menschen einging. Wenn dir die heutige Reise an den See Genezareth in Israel und unsere Überlegungen zum Leben des Fischers Petrus gefallen haben, dann besuche uns nächste Woche wieder, wenn wir eine weitere Reise des Lebens teilen. Bis dahin erinnere dich an das endgültige Ziel der Reise des Lebens. Nun sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Es wird keinen Schmerz mehr geben, denn das Frühere ist vergangen.